Der allererste Ostermorgen damals hat überhaupt nicht fröhlich und festlich angefangen. Die Jünger von Jesus standen immer noch unter Schock. Sie waren in einer tiefen Trauer, weil sie gerade erst ihren Herrn und ihren Freund Jesus verloren haben. Auf den hatten sie alle ihre Hoffnung gesetzt. Mit dem waren sie jahrelang unterwegs. Er war die Mitte ihres Lebens. Ja, und nun das. Und ich kann mir vorstellen, dass einige von ihnen sehr damit zu kämpfen haben, dass sie ihn ausnahmslos alle hängen gelassen haben. Als er verhaftet worden war, sind sie ja alle weggelaufen, hatten ihn alle abgeschrieben. Ja, und jetzt sitzen sie verängstigt irgendwo in Jerusalem in einem Haus. 2 Tage zuvor ist Jesus brutal am Kreuz gestorben und sie haben natürlich jetzt die Angst, dass sie die Nächsten sind. Aber dann haben wir gerade in der Lesung gehört, dann ist auf einmal Jesus lebendig in ihrer Mitte. Er ist auferstanden zu neuem, ewigen Leben. Und jetzt begegnet er diesen Menschen, die ihn verraten haben, diesem ängstlichen Häufchen. Er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Und er beauftragt sie, rauszugehen in die Welt, von seiner Auferstehung zu erzählen und den Menschen Vergebung ihrer Sünden in seinem Namen zuzusprechen. Einer allerdings fehlt aus dem engsten Kreis und das ist der Thomas. Und über den möchte ich heute ein bisschen erzählen. Ich lese uns den Text vor, der direkt im Anschluss an die Lesung von vorhin kommt. Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erklärten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Aber Thomas erwiderte, erst muss ich die Wundmale der Nägel in seinen Händen sehen und mit meinen Fingern berühren und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich das keinesfalls. 8 Tage später waren seine Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Die Türen waren verschlossen, doch plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Shalom Aleichem, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, gib deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht länger ungläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas da zur Antwort. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich sehen und nicht glauben. Ich finde schon in diesem ersten Satz steht eine ganze Menge Info drin. Das heißt hier, Thomas ist einer der 12. Das heißt, Thomas ist Teil von dem allerengsten Kreis von Jüngern und Freunden um Jesus herum. Wir lesen im Matthäus-Evangelium, dass Thomas einer von den Männern war, die von Anfang an, von der Anfangszeit an mit Jesus unterwegs gewesen sind. Das bedeutet, er ist einer von denen, die 3 Jahre lang mit Jesus und den anderen Jüngern in einer engen Lebensgemeinschaft gelebt haben. 3 Jahre lang hat er mit den anderen zusammen Jesus lehren gehört. Er hat immer wieder gehört, dass dieser Mann, der von Gott geschickte Erlöser ist und dass er sterben und auferstehen wird. Thomas hat 3 Jahre lang unfassbare Wunder erlebt. Lasst mal so den Überblick über das Neue Testament schweifen, was Jesus so gemacht hat. Mit ein paar Broten und Fischen Tausende satt gemacht. Bei Sturm auf dem Wasser gelaufen. Hat Menschen durch Berührung geheilt. Hat Dämonen durch sein bloßes Wort ausgetrieben. Und bei einer Begebenheit heißt es ausdrücklich, dass Thomas dabei war. Nämlich als Lazarus auferweckt wurde. Ein guter Freund von Jesus, der an einer Krankheit gestorben ist und Jesus ist hin und hat ihn von den Toten auferweckt. Und Thomas stand daneben, er hat das mit eigenen Augen gesehen. Also er hat wirklich alles live von Jesus mitbekommen. Und jetzt steht hier, Auferstehung? Nee, also tut mir leid, das kann ich nicht glauben. Geht nicht. Und er ist nicht allein damit. Vorhin haben wir ja schon mal gehört, alle Jünger von Jesus hatten ihn verlassen. Im Garten Gethsemane am Gründonnerstag. Und alle haben ihn hängen lassen. Warum? Weil sie ihn abgeschrieben hatten. Weil sie offensichtlich nicht geglaubt haben, dass was Jesus vorher über seinen Tod und seine Auferstehung gesagt hat, dass es wirklich stimmt. Ja, es war keiner mehr da. Sie haben ihn alle hängen gelassen. Am Ende von Matthäus Evangelium haben wir eine Begebenheit berichtet, wo steht, dass Jesus allen seinen Jüngern erscheint und da steht, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus steht lebendig vor ihnen und sie haben Zweifel, heißt das. Die sehen ihn vor sich, wirklich quicklebendig, auferstanden und können es nicht fassen. Anderen Menschen damals ging es ähnlich. Im damaligen Judentum gab es eine Strömung, die nannten sich die Sadduzäer, mit denen ist Jesus auch mal aneinander geraten. Und die haben gesagt, nee, also Auferstehung der Toten, nee, das ist bestimmt irgendwie bildlich gemeint oder so, aber das, nee, glauben wir nicht. Oder später ist der Paulus, ist ja einer der ersten Kirchengründer, einer der wichtigen Missionare damals, ist in Athen gewesen, Griechenland. Da kam ja alles zusammen, was es in der damaligen Welt so an Philosophen und so gab. Und er hat versucht, den Menschen von Jesus zu erzählen. Und als er auf das Thema Auferstehung von Jesus kam, da haben die den ausgelacht. Die haben gesagt, ja, Paulus, hören wir uns wann anders nochmal an. Das waren die nette Version von du Schwachkopf, was erzählst du für einen Unsinn. Also die Menschen damals waren nicht so leichtgläubig, dass die das einfach so geschluckt haben, wenn jemand gesagt hat, da ist einer von den Toten auferstanden. Und seien wir mal ehrlich, es ist schon eine sehr schwere Kröte zu schlucken. Selbst wenn du theoretisch daran glaubst, dass das wirklich geht, dass Jesus von den Toten wieder aufersteht, dann stell dir bitte mal vor, du bist gerade auf einer Beerdigung gewesen von einem lieben Menschen, der einen ganz wichtigen Platz in deinem Leben hatte, und ein paar Tage nach der Beerdigung kommen Leute und sagen, du, der ist gar nicht mehr tot, der lebt, sie ist auferstanden. Ja, wie würdest du reagieren? Also wie würde ich reagieren? Ich glaube, ich würde auch nicht da stehen und sagen, ja, wunderbar, das ist ja toll. Ich würde mich fragen, sag mal, bin ich jetzt im falschen Film oder so? Das ist, was Thomas gerade erlebt. 8 Tage vergehen, dann sind die Jünger erneut zusammen und es passiert schon wieder. Jesus erscheint noch einmal. Offenbar heißt es hier, er kann durch Wände und durch geschlossene Türen durchgehen. Das ist für den Sohn Gottes kein Problem. Er ist aber kein Geist, er ist keine Fata Morgana, keine Einbildung oder so, sondern ist wirklich aus Fleisch und Blut. Er steht als echter, ganzer Mensch vor ihnen. Man kann noch die Wunden und die Narben von der Kreuzigung sehen, in seinen Händen sind noch die Male zu sehen. Und da, wo ein römischer Soldat ihm durch die Seite des Herz durchstochen hat, kann man noch sehen, ist es noch da. Ja, und ich habe so gedacht, man hätte ja jetzt eigentlich erwarten können, dass Jesus zu dem Thomas ungefähr sowas sagt. Also Thomas, ich bin echt bitter enttäuscht von dir. Du kennst deine Bibel, du bist Jude, du weißt, dass Gott Tote auferweckt. Ich habe es euch immer wieder erklärt. Du warst dabei, als ich Lazarus von den Toten auferweckt habe. Und du weißt, was ich alles gemacht und getan habe an Wundern. Und jetzt knickst du ein. Was bist du denn bitte für ein Christ? Macht er aber nicht. Was sagt Jesus stattdessen? Thomas, gib mir deinen Finger und sieh meine Hände an. Gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Also Jesus wiederholt bis in den Wortlaut hinein genau das, was Thomas eine Woche vorher gesagt hat. Und Jesus hat es mitbekommen, dass Thomas sagt, ich kann das nicht glauben, dass Jesus wieder lebt. Und Jesus lässt sich darauf ein. Er erlaubt, dass Thomas diese Fragen und diese Hemmungen haben darf. Und er gibt dem Raum, er lässt es stehen. Und offenbar wertschätzt Jesus ehrliche Zweifel. Es liegt auch nahe, denn die hat er selber erlebt. Spulen wir noch mal ein paar Tage zurück im Garten Gethsemane vorher. Das war die Szene, wo Jesus weiß, jetzt ist es wirklich soweit. Jetzt werde ich am Kreuz sterben. Ich werde gefoltert und hingerichtet werden. Und er weint und er ist in einer tiefen Angst versunken, so panisch, dass er sogar Blut schwitzt. Also es macht sich körperlich bemerkbar. Und sogar Jesus, der Sohn Gottes, betet, Vater, ich mache das nicht. Lass das an mir vorübergehen. Es muss einen anderen Weg geben. Er kriegt dann noch die Kurve und kann doch ein Ja dazu finden. Aber Jesus hat furchtbar gekämpft um diese Gewissheit und mit diesen Zweifeln, die ihn da kamen. Ich glaube, deswegen versteht Jesus den Thomas ganz genau aus eigener Erfahrung. Und Jesus nimmt den Thomas ernst und er holt ihn ab. Er kommt ihm entgegen. Jetzt im wörtlichen, aber auch im übertragenen Sinne und sagt, okay, du willst mich sehen und berühren, hier bin ich. Nur zu, überzeuge dich selbst und sei nicht länger ungläubig, sondern gläubig. Und dann sieht man, was manche Gemälde von dieser Szene nicht ganz richtig darstellen. Thomas muss Jesus dann gar nicht mehr anfassen, sondern was er hier mit seinen Augen sieht und was er mit seinen Ohren hört, das reicht schon. Und da kommt der Durchbruch und er kann sagen, Jesus, mein Herr und mein Gott. Das heißt, hier hat er das gefunden, was die Bibel Glaube nennt. Ein persönliches Ja zu Jesus, mein Ja, ihm zu vertrauen, ihn zu bekennen und ihn anzuerkennen als höchste Autorität in meinem Leben und ihn zu lieben als den, der für mich starb und jetzt für mich lebt. Ich glaube, eine Sache, die an dieser Geschichte sehr deutlich wird, ist, die Auferstehung ist nicht einfach nur irgendwie so eine vage Hoffnung der Jünger. Es ist auch keine bildliche Aussage oder so, es ist auch kein Märchen, sondern die Auferstehung von Jesus ist eine historische Tatsache. Vielleicht, wenn Interesse ist, kann man sich nochmal meine Predigt von letztem Jahr Ostersonntag anhören. Da habe ich mal so ein paar Theorien auseinandergenommen, die so präsentiert wurden, warum das eigentlich gar nicht alles so gewesen ist. Letzten Endes, wenn man sich das genauer anguckt, ist die einzig vernünftige Erklärung für die Dinge, die damals geschehen sind, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Mein Lieblingsbeispiel ist immer das in 1. Korinther 15, wo es heißt, Jesus ist von 500 Leuten nach seiner Auferstehung gesehen worden. Und Leute, 500 Menschen, die dieselbe Halluzination haben, das geht nicht. Wenn vor Gericht 500 Zeugen eine Sache bestätigen würden, wäre das ein absolut glasklarer Fall, ähnlich bei der Auferstehung von Jesus. Es konnten 500 Leute bezeugen, die zu dem Zeitpunkt noch lebten, wo das aufgeschrieben wurde, dass die da sind. Und es gibt Menschen wie zum Beispiel den amerikanischen Journalisten Lee Strobel, der war überzeugter Atheist und hat gesagt, so, ich schreibe jetzt ein Buch und widerlege diesen Unsinn mit der Auferstehung von Jesus, um diesen christlichen Glauben zu widerlegen. Am Ende ist das nach hinten losgegangen und er ist Christ geworden, weil er gesagt hat, die Beweise sind echt eindeutig. Er muss auferstanden sein. Es gibt keine andere Erklärung. Er lebt. Und es ist wichtig zu sehen, und das sehen wir auch an dem Beispiel von dem Thomas hier, um an die Auferstehung von Jesus zu glauben, muss ich nicht den Verstand ausschalten. Ja? Es ist vernünftig und es ist rational, an die Auferstehung zu Jesus zu glauben. Ich muss allerdings bereit sein, auch mein Weltbild in Frage zu stellen, ob das vielleicht eine Verengung ist. Andererseits glaube ich, die Fakten können aber, glaube ich, auch nur ein Teil der ganzen Sache sein, können eine Hinführung sein, damit ein Mensch aus dieser vollen Überzeugung heraus sagen kann, Jesus, du bist mein Herr und mein Gott, der lebt und bei mir ist. Ich glaube, dazu braucht es tatsächlich eine persönliche Begegnung mit Jesus. So wie der Thomas das hier auch sagt, das ist schön, dass ihr mir das erzählt, aber ich muss ihn selber sehen, ich muss ihn selber erleben, wenn ich das glauben soll. Und ich finde es unglaublich befreiend und ermutigend, wie Jesus diesem Thomas hier begegnet. Ich finde es unglaublich ermutigend für meine eigenen Zweifel, für meine eigenen Fragen. Vielleicht gehörst du aus verschiedenen Gründen zu denen, sagen, also Jesus, der Auferstandene, geht nicht. Das kriege ich nicht in meinen Kopf, kann ich nicht akzeptieren. Vielleicht steht dir dein Weltbild da im Weg, wo sowas wie eine Auferstehung einfach nicht reinpasst. Vielleicht ist dein Verstand nicht so weit, dass er sagen kann, okay, das kann ich irgendwie unterschreiben. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sagt, ja, ich glaube das schon, ich bejahe das schon, aber ich zweifle gerade an einer anderen Stelle und kann das nicht so richtig glauben, dass Jesus wirklich der ist, der alle Macht hat und der mächtig ist, sogar mächtiger als der Tod. Ich bin in letzter Zeit wieder öfter Menschen begegnet, die genau solche Fragen haben, die sich fragen, ist da wirklich ein allmächtiger Herr, ein allmächtiger Jesus bei all dem, was in der Welt passiert? Mit dem Ukraine-Krieg, mit Corona und so weiter. Ich habe Menschen gehört, die mit schwerer Krankheit zu tun haben, die wirklich gefährlich ist und die gemerkt haben, es gibt immer wieder Momente oder sogar längere Zeiten, wo diese Angst einfach stärker ist als der Glaube. Wo diese Angst und dieser innerliche Schmerz einfach stärker ist als die Gewissheit, Jesus ist da und der hält mich. Ich bin selber vor ein paar Jahren in einer Lebenssituation gewesen, wo ich wirklich nicht wusste, wie eigentlich der weitere Weg so ausgehen sollte. Obwohl ich das schon sehr oft erlebt habe, dass man sich Jesus wirklich anvertrauen kann, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich da ist und zuhört, wenn ich bete und dass er auch stärker als meine Sorgen und Ängste sind und mich treu führt. Aber trotzdem, obwohl ich das so oft schon erlebt hatte, konnte ich es dann doch in manchen Situationen wieder nicht glauben. Vielleicht hast du auch etwas erlebt, woran dein Glaube zerbrochen ist, wo du sagst, also nachdem das passiert ist, bin ich fertig damit, das geht nicht mehr. Und da sind wir in guter Gesellschaft. Gucken wir uns diesen Thomas einfach nochmal an, ja, unter Schock, todtraurig, weil er Jesus verloren hat, einen besten Freund, einen ganz wichtigen Menschen. Jahre seines Lebens sind in Frage gestellt Und dann kommt die Angst vor Verfolgung durch die jesusfeindlichen Machthaber hin dazu. Die Leute, die Jesus gekreuzigt haben, sind ja noch da und an der Macht. Thomas ist nicht in der Verfassung in diesem Moment zu glauben, dass Jesus lebt und dass er der Herr ist, der alle Macht hat. Ja? Und nochmal, mach dir klar, dass dieser Thomas kein Anfänger im Glauben ist. Er ist zum engsten Kreis von Jesus gehörig, hat unglaubliche Dinge mit ihm erlebt. Er hat gesehen, wer Jesus ist und was der kann. Und die unmöglichsten Situationen hat Jesus mit Gottes Kraft gemeistert. Das ist alles erlebt, ja. Alles Dinge, die teilweise genauso abgefahren sind wie eine Auferstehung von den Toten. Aber dieser Mensch, der mit Jesus so viel erlebt hat, steht jetzt hier und sagt, ich kann das nicht glauben. Und Jesus verurteilt es nicht. Ich höre immer wieder, dass manche Christen sich so selber verurteilen und sagen, Mensch, ich habe schon so viel mit Jesus erlebt, auch so heftige Situationen teilweise und jetzt kann ich einfach nicht vertrauen und ich habe einfach gerade keinen Glauben und das ist doch so doof von mir, ich müsste es doch eigentlich langsam kapiert haben. Nein, musst du nicht. Jesus verurteilt den Thomas nicht und ich bin überzeugt, wenn ich das hier so höre, Jesus verurteilt auch dich nicht. Und du darfst es lassen, dich zu verurteilen. Ehrliche Zweifel sind bei Jesus willkommen. Und gleichzeitig lässt Jesus nicht uns in unseren Zweifeln drin, sondern er hilft uns auch, sie zu überwinden. Ja, ich muss mich nicht da selber irgendwie rausarbeiten oder so. Er hilft mir raus. Zweifel als Dauerzustand ist nicht gut, aber aus einer Phase des Zweifelns können wir umso stärker wieder hervorgehen, weil er auch da ist. Und Jesus ist der, der mir neues Vertrauen schenken kann. Auch wenn das, was um mich rum gerade passiert, alles andere als glaubensförderlich vielleicht ist. Ja? Er ist da. Er schenkt mir neuen Glauben und sagt zu mir und lädt mich ein, sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Der Predigttext schließt mit folgendem Satz. Jesus antwortet, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und glauben. So ganz kapiert habe ich diesen Satz noch nicht, aber ich hätte eine Theorie, die ihr gerne mal überprüfen könnt. Wenn Jesus sagt, glücklich sind die, die mich nicht sehen und doch glauben, es könnte heißen, ich bin nicht im Nachteil, weil ich keiner von den Menschen bin, die damals Jesus live gesehen haben. Dass ich damals nicht dabei gewesen bin, als er leibhaftig in dieser Welt war, das tut meinem Glauben heute keinen Abbruch. Auch ich hier und heute in Virl kann so einen Glauben finden, dass ich voll überzeugt zu Jesus sage, mein Herr und mein Gott. Und zwar nicht aus meiner Kraft heraus, sondern aus seiner Kraft. Jesus kann mir heute genauso eindrücklich und spürbar begegnen wie Thomas. Wahrscheinlich wird er es nicht mit einer leibhaftigen Erscheinung machen, das wäre schon sehr krass. Kann sein, es soll Christen geben, die das erlebt haben. Aber nichtsdestotrotz ist Jesus auch heute in der Lage, mir auf eine Weise zu begegnen, dass ich merke, boah, er ist auferstanden, er ist wirklich da. Und ich kann mit meinen Zweifeln auch ehrlich zu ihm gehen. Ja? Ich kann auch da Vertrauen lernen, dass er barmherzig mit mir ist, wenn ich gerade einen schwachen Glauben habe und kann ihn mir neu schenken lassen. Und zwar deswegen, weil Jesus wirklich auferstanden ist. Er hat bewiesen, dass er mächtiger ist als der Tod. Und das bedeutet, er ist auch mächtiger als meine Fragen, als meine Ungewissheit. Und er holt mich ab, wenn mein Glaube auf Sparflamme ist oder vielleicht auch sogar ganz erloschen. Und dann darf ich einfach ihn bitten, Herr Jesus, bitte zeig dich. Ich kann das nicht glauben. Ich möchte dich spüren, sehen, erleben. Und das kann ich tun, weil er auferstanden ist, er lebt, hier und jetzt. Und ich wünsche dir, dass du diesen Satz von Thomas, mein Herr und mein Gott, dass du ihn aus tiefstem Herzen mitsprechen kannst, entweder neu oder vielleicht auch wieder neu. Ich wünsche dir, dass du mit Verstand und Herz diese Tatsache ja zutiefst erfassen kannst, dass er am Ostermorgen auferstand. Ich wünsche dir, dass du erkennst, dass er der Ursprung, der Grund und das Ziel deines Lebens ist. Dass du Vergebung für deine Sünden bei ihm findest, für die er am Kreuz gestorben ist. Und ich wünsche dir, dass du in Jesus das wahre Leben findest, für das du bestimmt bist. In Liebe mit ihm verbunden, hier in dieser Welt und nach dem Tod in der Ewigkeit. Frohe Ostern!